Der Römerbrief. Ja, über ihn wurde schon sehr vieles gesagt. Er begeistert wahrscheinlich sowohl die größten Logiker, die versuchen, sich dort reinzufuchsen und nimmt die Gedanken der großen Genies gefangen. Ja, dennoch ist es ein Brief, der die Demütigen zu Tränen bringt. Der eine Erfrischung für den einfachen Menschen ist, der sich jetzt vielleicht nicht als Genie oder Logiker bezeichnet. Es ist ein Brief, über den gesagt wird, dass er uns völlig entblößt, völlig auszieht und dann aufzeigt, wie er uns wieder einkleidet, der uns erst total am Boden zerstört und dann wieder aufbaut auf dem richtigen Fundament. Es ist ein so wunderbarer Brief, den Paulus hier an die Römer schreibt, an die Gemeinde, die er zuvor nie gesehen hatte, wo er vielleicht einige Geschwister kannte. Und er schreibt ihn 58 nach Christus aus Korinth. Ja, jetzt klingeln vielleicht die Glocken bei euch. Pascal predigt durch den Korintherbrief. Das heißt, wir kennen die Gemeinde in Korinth, aus der Paulus schreibt. 58 nach Christus. Es war eine Zeit, in der schon Verfolgung herrschte. Es war eine Zeit, wo Christen, besonders in Rom, verbrannt wurden, in die Arena geworfen wurden. Und in diese Zeit schreibt Paulus diesen atemberaubenden Brief. Wir müssen uns diese Zeit vor Augen halten und dann sehen, dass Paulus davon spricht, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Wir haben es gerade gesungen, denn ich bin gewiss, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Dann kommen wir noch mehr ins Staunen über diesen Brief. Paulus, der in diesem Brief aufzeigt, was es bedeutet, unter dem Gesetz zu leben, aber auch davon befreit zu werden. Er spricht aus eigener Erfahrung und spricht in diesem Brief immer wieder viele Fragen an. Und auf viele dieser Fragen kennen wir die Antwort sehr gut, weil sie rhetorischer Natur sind. Und die Antwort ist, das sei ferne. Ja, das sei ferne, wenn er diese Fragen stellt. Er ist ein Brief, der auch heute noch sehr relevant ist. Ja, der nicht irgendwie 58 vor Christus stehen geblieben ist, sondern der sehr deutlich auch in unsere Zeit spricht. Hört mal, was ein Kommentator über diesen Römerbrief sagt. Zitat. Der Römerbrief spricht heute genauso kraftvoll zu uns, wie er zu den Menschen im ersten Jahrhundert gesprochen hat. Er spricht moralisch über Ehebruch, Unzucht, Lügen, Homosexualität, Hass, Mord und Ungehorsam. Er spricht intellektuell, zeigt uns auf, dass der natürliche Mensch verwirrt ist, dass er verdreht ist, weil er einen verdrehten, verfinsterten Verstand hat. Er spricht sozial, macht deutlich, wie wir miteinander umgehen sollen. Er spricht auch psychologisch, zeigt uns auf, woher wahrer Friede kommt, der den Menschen frei von der Last der Schuld macht. Er spricht national, macht deutlich, dass wir eine Verantwortung gegenüber dem Staat, gegen der Regierung haben. Er spricht aber auch international und zeigt uns die ultimative Zukunft Israels auf. Er spricht geistlich, beantwortet die menschliche Verzweiflung dadurch, dass er Hoffnung für die Zukunft bekundet. Er spricht theologisch, lehrt uns die Beziehung zwischen Fleisch und Geist, Gesetz und Gnade, Werken und Glaube. Aber in seiner ganzen Tiefe bringt sich Gott selbst durch diesen Brief zu uns. Zitat Ende. Gott spricht durch sein Wort auch heute noch, auch durch diesen wunderbaren Römerbrief. So ein unfassbarer Brief, den man lesen und lesen und lesen und lesen kann, den man immer wieder durchliest und immer wieder neue faszinierende Gedanken dazu hat, weil Gott durch sein Wort, das lebendig ist, spricht. Kann wirklich in einem Reim sagen, der Römerbrief, das ist ein schöner Brief. Ja, wenn euch das hängen bleibt, der Römerbrief, lest den Römerbrief, ist ein so schöner Brief. Um uns einen kurzen Überblick über den Brief zu verfassen, wollen wir ihn hier in vier große Teile aufteilen. Einige teilen ihn in zwei Teile auf, ja, Kapitel 1 bis 8 und 9 bis 16. Und in vier Teilen aufzuteilen bedeutet einfach, das zu verdoppeln. Die Rechtfertigung in Kapitel 1 bis 4, dann die Heiligung, Kapitel 5 bis 8, die Verteidigung, Kapitel 9 bis 11 und viertens die Anwendung, Kapitel 12 bis 16. Und das Kapitel, in was wir heute eintauchen, ihr habt es auf euren Blättern, ist in Kapitel 8, sind ein paar Verse dort und es befindet sich am Schluss dieses Abschnitts über Heiligung, wo Paulus so wunderbar aufzeigt, was es bedeutet, dass dieser geistliche Kampf in Kapitel 7, dass wir mit Christus gestorben sind, Kapitel 6. Einfach wunderbare Verse vor uns heute. Und es gibt uns einen Einblick, dieses achte Kapitel, in das Leben durch den Heiligen Geist. Und so wollen wir uns ebenfalls einen kurzen Überblick über Kapitel 8 verschaffen, bevor wir bei diesen drei Versen in die Tiefe gehen. Zunächst einmal beginnt Paulus dieses achte Kapitel damit, dass er den Lesern in Versen 1 bis 4 aufzeigt, dass der Geist den Gläubigen vor Sünde und Tod befreit und ihn dazu befähigt, das Gesetz zu halten. 1 bis 4. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir werden dazu befähigt, weil der Geist in uns lebt, gerecht vor Gott dazustehen. Als nächstes zeigt er auf, dass der Geist die Natur des Gläubigen verändert und ihm zum Sieg über das Fleisch bevollmächtigt. Verse 5 bis 13. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn man der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Dazu könnt ihr wunderbar Kapitel 7 lesen, wo dieser Kampf Fleisch gegen Geist aufgezeigt wird. In Versen 14 bis 16 bestätigt der Geist die Adoption der Gläubigen. Das sind die Verse, zu denen wir gleich noch intensiver kommen wollen. Und in den nächsten Versen zeigt Paulus dann auf, dass der Geist unsere Garantie für die Herrlichkeit ist. Der Geist ist die Garantie für die Herrlichkeit der Gläubigen, indem er den unvergleichlichen Gewinn der Herrlichkeit und die unaussprechlichen Seufzer der Herrlichkeit zum Ausdruck bringt. Noch ein paar Verse, Verse 19, Verse 17 bis 27. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Behaltet im Hinterkopf, dass die Römer unter Verfolgung standen, die diesen Brief bekommen haben. Schreibt er weiter, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Leute, das sind Wahrheiten, die wir gerade besungen haben. Die ganze Schöpfung erwartet diesen Tag, wenn Jesus seine Braut zu sich holt. Kommt der Tag, an dem wir sehen werden, und bald schon wird es soweit sein. Und nach diesem Aufzeigen dieser Verse kommt Paulus zu diesen letzten, sehr bekannten Versen, zu diesem ultimativen Lobpreis, zu dieser ultimativen Sicherheit, die er zum Ausdruck bringt, denn ich bin gewiss, haben wir gerade gesungen. Und dieser Lobpreis ist immer wieder so ermutigend, so lässt mich so erzittern, weil mich wirklich nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Und stellvertretend möchte ich euch diese Verse vorlesen, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Römer wurden verfolgt, sie starben um Christi willen, und Paulus schreibt diese Verse in so eine Situation. Ja, wir benutzen die Verse heute oft, um uns zu trösten über vielleicht Kleinigkeiten, weil wir gar nicht wissen, was es heißt, unter Verfolgung zu stehen. Aber Paulus, der selbst genug gelitten hat, schreibt das hier, dass er sich dessen gewiss ist. Er weiß, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Römer 8, ja, ist ein Kapitel, das es absolut in sich hat, und wir könnten hier viele, viele Predigen drüber halten. Aber das hat nur als Überblick gedient, und heute wollen wir uns mit den Versen 14 bis 16 befassen und uns anschauen, wie der Heilige Geist unsere Adoption bestätigt. Bevor wir diese Verse lesen, möchte ich klarstellen, dass Adoption ist ein Punkt in der Zeit. Wir sind sofort adoptiert, wenn wir errettet werden. Ja, und dem einen oder anderen kommt jetzt vielleicht in den Sinn, ja, aber Paulus schreibt an die Korinther, dass wir doch eine neue Schöpfung sind, das Alte vergangen ist und etwas ganz neu geworden ist. Die Neugeburt, von der auch Jesus spricht in Johannes 3, das ist richtig. Ja, und das ist dasselbe Ereignis. Wir haben die Neugeburt, jemand kommt zum Glauben, und mit dieser Neugeburt wird er automatisch in Gottes Familie adoptiert. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir trennen das. Okay, nicht, dass ihr denkt, wir halten die Adoption hier und diese Neugeburt, die Errettung hier. Hier wird lediglich bestätigt, dass wir Gottes adoptierte Kinder sind, wenn wir an ihn glauben. Verse 14 bis 16 in Kapitel 8 vom Römerbrief. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Verse wollen wir in drei Punkte aufgliedern. Erstens, durch den Geist werden wir gut geleitet, Vers 14. Durch den Geist stehen wir in Gottes Gegenwart, Vers 15. Und drittens, durch den Geist haben wir große Gewissheit, Vers 16. Und so wie Paulus schon angefangen hat, in den Versen vorher aufzuzeigen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, so macht er jetzt gerade weiter mit Vers 14. Und diese erste Tatsache, dass wir durch den Geist gut geleitet werden, kommt ganz schnell zum Ausdruck. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Eine bereits existierende Tatsache, dass Kinder Gottes, wenn du gläubig bist, wenn ich gläubig bin, dass wir durch den Geist geleitet werden. Jeder, der glaubt, der muss nicht erst jahrelang warten, bis vielleicht der Heilige Geist mal auf ihn kommt und in die Pötte kommt, ihn anfängt zu leiten. Jeder, der glaubt, braucht nicht erst diese zweite Taufe, diese Glaubenstaufe und muss sich nicht erst jahrelang bewähren, bevor der Heilige Geist irgendwas unternimmt, sondern jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist mit dem Zeitpunkt seiner Bekehrung, seiner Errettung. Mit dem Zeitpunkt, wo Gott ihn errettet hat, hat er den Heiligen Geist und wird vom Heiligen Geist gut geleitet. Weil Gott ist ein guter Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und wenn er in uns wohnt, uns leitet, dann kann es nur eine gute Leitung sein. Und diese Aussage von Paulus beinhaltet jetzt aber nicht, dass ihr sagen könnt und euch passiv zurücklehnt, ja super, der Geist leitet ja. Ja, das heißt, ich muss eigentlich nichts mehr tun, weil der Geist ja leitet. Wenn das so wäre, dann hätte zum Beispiel Luther recht gehabt, den Jakobusbrief doch rauszulassen. Ja, weil es da sehr viel darum geht, dass wir aus unserem Glauben heraus Werke tun. Und wir müssten viele Aussagen im Neuen Testament streichen. Unter anderem Vers 5, was Paulus vorher schreibt, im zweiten Teil, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Sie versuchen, das zu tun, was Gottes Wort entspricht, was Gott möchte, weil sie errettet sind. Ja, wir tun Werke nicht, um errettet zu werden, sondern um unsere Errettung zu bezeugen, um sie zum Ausdruck zu bringen. Das Trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Das Trachten nach dem, die gute Leitung des Geistes im eigenen Leben zum Tragen zu bringen. Es ist dieses abhängige Zusammenspiel. Abhängige Zusammenspiel zueinander, dass wir unsere Errettung durch Werke verwirklichen und dennoch Gott derjenige ist, der uns leitet und alles wirkt. Und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Christus von den Toten auferstanden ist und mit deinem Mund bekennst, dass er dein Herr ist, schreibt Paulus an die Römer, so wirst du gerettet werden. Wenn du, wenn ich das umsetzen, die uns der Leitung des Geistes unterordnen, dann wird unser Leben zum Gott wohlgefälligen Opfer. Auf Gott ausgerichtet sein, dass wir uns diesem Weltlauf gar nicht anpassen wollen, sondern durch den Geist geleitet und in unserem Sinn erneuert werden. Römer 12. Als ich vor 13 Jahren, ja, 13 Jahre sind's, 14 mittlerweile, getauft wurde, habe ich folgenden Taufvers bekommen, der mir in seiner Tiefe und Auswirkung immer mehr bewusst wird. Sprüche 3, Vers 5 und 6, das sind bekannte Verse. Da heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wie ist das möglich, ohne vom Heiligen Geist geleitet zu werden? Unmöglich. Kannst nicht in der Lage sein, auf den Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen, wenn du kein Kind Gottes bist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist, der dich leiten will, der dich leitet. Also nur durch die Leitung des Heiligen Geistes möglich, auf Gott zu vertrauen von ganzem Herzen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand zu verlassen. Aber wie geschieht diese Leitung durch den Heiligen Geist? Wie sieht es praktisch aus, dem Herrn zu vertrauen? Wie kommt das zum Ausdruck? Zum einen ist es der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes aufschließt, der es uns erkennen lässt, der uns erleuchtet. Und vielleicht kennt ihr es, wenn ihr Filme seht wie Indiana Jones, Vermächtnis der Tempelritter oder andere Abenteuerfilme, wo die Protagonisten mit der Fackel am Schluss in die Höhle kommen und irgendeinen Topf anzünden und auf einmal fängt überall das Feuer an zu brennen und sie erkennen den Wert des Schatzes und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, wie groß dieser Schatz ist, weil die Höhle auf einmal erleuchtet ist. Die Finsternis wurde erleuchtet. Das geschieht im geistlichen Leben durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist, ohne dass du ein Kind Gottes bist, wird Gottes Wort für dich einfach nur Finsternis sein, weil du es nicht verstehen kannst. Gottes Wort wird durch Gott selbst für uns aufgeschlossen. Er erleuchtet uns. Und die besten Verse, die diese Erleuchtung beschreiben, die findet ihr in Epheser 1, Vers 17 bis 19. Und hier betet Paulus für die Epheser. Und er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Dazu brauchen wir erleuchtete Augen des Verständnisses. Das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Ihr könnt genauso gut Römer 1 bis 3 lesen, ja, wo ihr einfach seht, wie verdorben diese Welt ist, weil sie verfinstert ist, weil sie einen verfinsterten Verstand hat und wie der Lohn für diese Verfinsterung oder für diese Finsternis der ewige Tod ist. Wie Gott aber den Ausweg geschaffen hat, indem dass er seinen Sohn gab, indem dass er uns seinen Geist gibt, damit wir erleuchtet werden und erkennen können, was ein Ungläubiger nicht erkennen kann, nämlich das, was Gottes Wort sagt. Das ist das Verständnis, das wir durch den Heiligen Geist von Gottes Wort haben können, weil er es uns aufschließt. Dadurch, dass wir das Wort Gottes verstehen, sind wir in der Lage, es auch auszuleben. Wir sind in der Lage, diese vielen Punkte, die Paulus auch im Römerbrief gibt, vor allem Kapitel 12, auszuleben, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Also er leitet durch die Erleuchtung, dass er uns sein Wort erleuchtet. Zum anderen leitet der Heilige Geist uns durch unsere fortschreitende Heiligung. Die Frucht des Geistes hat zusammen mit dem Geist Wohnung in uns genommen. So wie wir als Kinder ständig gewachsen sind, uns mehr und mehr Fähigkeiten angeeignet haben, um zu überleben, wachsen wir auch in unserem Glaubensleben. Am Anfang geht das vielleicht schneller, weil ihr mehr versteht. Dann habt ihr vielleicht den Eindruck, es dauert so lange, bis ich geistlich weiter wachse. Aber wir wachsen geistlich weiter und weiter, eignen uns mehr und mehr Verständnis von Gottes Wort an, weil Gott gnädig ist und uns sein Wort aufschließt. Diese Heiligung ist das, was Paulus in Römer 8 anspricht, 29 und 30. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Ja, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Gott wirkt dieses geistliche Wachstum und wir dürfen es auswirken. Ja, wir wirken das aus, was Gott in uns gewirkt hat. Im Philipperbrief könnt ihr das nachlesen. Wir werden in das Ebenbild seines Sohnes mehr und mehr gleichgeschaltet. Durch unser geistliches Wachstum und die Erleuchtung. Was beides durch den Heiligen Geist in uns geschieht, wenn wir, du und ich, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind. Aber was bedeutet das ganz praktisch? Erleuchtung, dieses geistliche Wachstum. Es beinhaltet mindestens 5 Aspekte. Die 5 Gs. Vielleicht habt ihr die schon das ein oder andere Mal gehört. Ich benutze sie oft, weil es so wichtig ist, dass wir keines dieser 5 Gs vernachlässigen. Denn wenn wir eines dieser 5 Gs vernachlässigen, dann begeben wir uns in die Gefahr, außerhalb der Geistleitung zu wandeln und auf einmal keine Gewissheit mehr zu haben, ob wir errettet sind. Keine Gewissheit, weil wir uns außerhalb dieser Geistleitung befinden. Die 5 Gs. Das 1. G ist Gottes Wort. Wenn du die Bibel nicht liest, wenn du die Bibel nicht studierst, nicht unter Gottes Wort kommst, in einer, wir nennen es ja stillen Zeit, aber einfach in einer Zeit, die du dir nimmst, wo du Gottes Wort studierst, dann hast du keine Chance, erleuchtet zu werden. Ja? Du hast keine Möglichkeit, außerhalb von Gottes Wort Erleuchtung und Erkenntnis über Gott zu gewinnen. Deshalb predigen wir hier Gottes Wort. Das 2. G ist der Glauben. Nicht nur der rettende Glaube, sondern auch dieser fortwährende Glaube. Das Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Weil das ist das, was uns ermutigen wird, was uns Trost spenden wird, was uns die Augen öffnen wird für die Dringlichkeit, auch sein Wort zu verkündigen. Gottes Wort, Glaube, 3. Gemeinschaft. Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Der Schreiber des Hebräerbriefs fordert seine Empfänger dazu auf, dass sich gegenseitig zu Liebe und guten Werken anspornen sollen. Geht nur, wenn sie die Gemeinschaft, die Versammlung nicht vernachlässigen. Es ist die Gemeinschaft, die ich in unserer Gemeinde, ich schätze diese Gemeinschaft so sehr. Es ist so schön, sich unter der Woche zu treffen, spazieren zu gehen, zu telefonieren, SMS, E-Mails, WhatsApp, was auch immer. Gegenseitig zu ermutigen, gegenseitig irgendwelche Links zu irgendwelchen guten Blogartikeln zu schicken, wo man sich selber prüfen kann. Diese Gemeinschaft ist hier gemeint, dass wir uns gegenseitig anspornen, weiter zu wachsen, zu Liebe und zu guten Werken. Es ist so schön und so ermutigend, freitags in den Hauskreis zu gehen, mittwochs in die Gebetsstunde zu kommen, sonntags in die Bibelstunde, in den Gottesdienst, um Gemeinschaft zu haben. Und wenn du jetzt denkst, ich brauche keine Gemeinschaft, ich komme sonntags um 10.32 Uhr, weil da hat's schon angefangen, und ich gehe um 11:55 wieder nach Hause, dann lebst du sehr gefährlich. Weil die Gemeinde keine Organisation ist, in die man einfach gehen kann, die sich einmal die Woche trifft, sondern weil die Gemeinde ein Organismus ist. Wenn du von dir sagst, du bist gläubig und entziehst dich der Gemeinschaft, dann entziehst du dich dem Leib Christi. Entziehst du dich dem Leib, dessen Haupt Christus ist, dann entziehst du dich dem Leib, der dich dazu anspornt, Liebe und gute Werke zu tun. Wenn sich mein Finger zum Beispiel denken würde, er braucht die Hand oder mein Gehirn nicht, dann hat der Finger ein Problem. Wenn er losgelöst von meinem Leib sein will, dann hat der Finger ein Problem. Ich habe dann auch ein Problem, ja, weil ich habe dann keinen Finger mehr. Aber der Finger hat das Problem, dass er ohne den Leib nicht funktionieren kann. Es ist unmöglich, dass ein Finger, dass irgendein Körperteil ohne den restlichen Leib funktioniert. Ja, und so dürfen wir uns gegenseitig ermahnen, anspornen, ermutigen, Gemeinschaft zu haben. Habt Gemeinschaft. Besucht euch, schreibt euch, ja, was so viel schon geschieht, ladet euch ein und kommt in die Veranstaltung. Das ist so gut. Gottes Wort, Glauben, Gemeinschaft. Das 4. ist das Gebet. In Römer 8 sehen wir, wie der Geist Gottes für uns im Gebet eintritt. Das bedeutet nicht, dass wir nie wieder beten sollen, weil wir eh nicht wissen, was wir beten sollen, ja, sondern dass wir beten und beten und beten, als ob wir nicht anders können. Wir können auch gar nicht anders. Und jemand hat mal gesagt, dass Beten oder wer nicht mehr betet, der hört auf zu atmen. Der hört auf, geistlich zu atmen. Wenn du nicht betest, dann hältst du gerade die Luft an, weil du nicht im Austausch mit deinem lebendigen Gott stehst und ihm deine Anliegen bringst. Es wird dich zermürben, wenn du deine Anliegen nicht vor ihn bringst. Und deswegen die Frage, wie regelmäßig betest du? Was sind deine Anliegen? Drehst du dich um dich selbst? Oder drehst du dich um die Anliegen, die Gott auch hat? Nicht verkehrt, für seine Gesundheit zu beten, aber was bestimmt dein Gebetsleben? Ist es dieser Lobpreis, den du Gott gegenüber zum Ausdruck bringst? Das Anliegen, das du ihm vorbringst, in dem Wissen, dass er der souveräne Herr und Gott in deinem Leben ist? Und das fünfte, G, ist Gehorsam. Deine Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen und durch deine Taten zu bekennen, dass Christus dein Herr und Retter ist. Können andere Leute in deinem Leben sehen, dass irgendwie was anders ist? Dass du vielleicht freundlicher bist, dass du hilfsbereiter bist, dass du schneller dabei bist, auch auf Gott ausgerichtet zu sein in den Gesprächen. Dieser Gehorsam, der aus dieser Liebe zu Gott und seinem Wort, durch den Glauben, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft entspringt. Ja, und so seht ihr, eines dieser fünf Gs zu vernachlässigen, zieht alle anderen in Mitleidenschaft. Auf die eine oder die andere Weise. Es ist so wichtig, dass wir danach streben, im Geist zu wandeln und uns von ihm gut leiten zu lassen. Nochmal ein Zitat. Der Christ, der das Lesen von Gottes Wort vernachlässigt, der Gott im Gebet vernachlässigt, der Gemeinschaft mit Gläubigen vernachlässigt und dem sein Gehorsam Gott gegenüber egal ist, wird unweigerlich, früher oder später, seine Errettung hinterfragen, weil Gott ihm gleichgültig ist. Gott dir gleichgültig? Dann überprüfe, ob du wirklich errettet bist. Mit anderen Worten, wirst du dir nicht mehr bewusst sein, dass du ein adoptiertes Kind Gottes bist, dass du diese Sohnschaft vor Gott hast, weil du dich der guten Leitung des Heiligen Geistes entziehst. Wie sieht das in deinem Leben aus? Du kannst dich wirklich daran prüfen, wie du diese fünf Gs in deinem Leben umsetzt. Aber nicht nur, dass der Geist uns gut leitet, sondern durch den Geist stehen wir zweitens auch in Gottes Gegenwart. Das ist einer der schönsten Vergleiche, die Paulus, die Gottes Wort hier in Bezug auf uns, die wir gläubig sind, macht, die Adoption. Ja, er hat den Vergleich der Neugeburt, das kennt ihr. Eine alte Schöpfung waren wir, eine neue Schöpfung sind wir jetzt. Wir müssen von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes einzutreten. Aber mit dieser Neugeburt findet auch dieser Adoptionsprozess schlagartig statt. Ja, und geht schlagartig rum. Anders als bei Gott ist die Adoption hier in Deutschland ein längerer Prozess, der schon 1 bis 3 Jahre in Anspruch nehmen kann, je nachdem, wo man wohnt. Ja, in nicht so dicht besiedelten Gegenden kann es auch 5 bis 10 Jahre dauern. Dieser Prozess geht hier mit vielen Gedanken, mit vielen Gesprächen, mit vielen Fragen einher, die man sich stellen und beantworten muss. Und das kann für die Adoptionsanwärter ein ziemlich ernüchternder oder sogar entmutigender Prozess sein. Und das Gute ist, dass es bei Gott nicht so ist, dass Gott sich nicht erst 3 Jahre lang überlegen muss, ja, er hat sich jetzt entschieden, nehme ich den oder nicht, sondern bei Gott geschieht es, wenn wir ihn als unseren Herrn und Retter annehmen, ihn bekennen und von neuem geboren werden, wenn wir an den Tod Christi glauben, den er stellvertretend für unsere Schuld sterben musste, wenn wir kapitulieren vor ihm. Wenn wir sagen, ich habe nichts, was ich dir bringen kann. Du hast das für mich getan. Ich bin ein verdorbener Sünder, der nichts anderes verdient hat, außer den ewigen Tod, die ewige Hölle. Aber er ist für uns gestorben. Und wenn wir daran glauben, dass Christi stellvertretend für uns gestorben ist, dann werden wir erkennen, dass er unser Herr und Retter sein muss, dass er uns loskauft von der Sklaverei der Sünde und in den Dienst, in seinen Dienst stellt. Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, schreibt Paulus ebenfalls an die Römer. Und wenn wir bekennen, dass er unser Herr und Retter ist, wenn du bekennst, dass Christus dein Herr und Retter bist, und ihm die Ehre gibst in deinem Leben, dann ist deine Adoption besiegelt. Dann bestätigt der Geist deine Adoption. Und so ist der nächste Vers ein Trost für jeden Gläubigen, ja, der sich vielleicht manchmal hinterfragt, in Schwierigkeiten steckt und vielleicht auch Leid erfährt. Sein Trost für dich, wenn du über deine Stellung als Gotteskind nachdenkst. Nicht nur ein Trost, sondern auch eine Ermahnung, eine Ermutigung an dich, wenn du noch kein Gotteskind bist. Diesen Schritt noch nicht getan hast. Vers 15. Denn ihr, er spricht die Gemeinde, die Geschwister in Rom an, habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das ist der Schlüsselvers, wenn wir darüber nachdenken, dass der Geist unsere Adoption bestätigt. Und Adoption wird hier deutlich, wenn Paulus von der Sohnschaft spricht. In den deutschen Übersetzungen kommt das nicht so gut zum Ausdruck. Es ist die Adoption, diese Sohnesstellung, die wir auch in Römer 8 sehen, die wir erwarten, dass wir nicht nur von ihm jetzt adoptiert sind und frei sind von der Macht der Sünde, weil er uns eine neue Schöpfung gemacht wird, sondern wir erwarten, dass wir eines Tages auch frei sind von der Gegenwart der Sünde und wirklich ihm gleich sind, wie wir gerade gesungen haben, dass wir ihm gleich sind und sehen, wie er ist und mit ihm leben in Herrlichkeit. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, ja, die Hauptstadt der damaligen Weltmacht. Sie war geprägt von Politik, von vornehmen Männern, die hohe Stellungen in der Gesellschaft einnahmen. Sie war geprägt von der Mittelschicht, vom einfachen Volk und von den ganz Armen, die es nicht so sehr viel brachten. Paulus hat als ein Römer natürlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine Adoption im Sinn, wenn er an die Römer schreibt. Ja, wenn er ihnen aufzeigt, was dieses Bild bedeutet für uns als Gläubige. Und so vervollständigt dieses Bild oder dieses Verständnis von der römischen Adoption unser Verständnis von dem, wie wir in Gottes Familie adoptiert wurden. Heute ist Adoption in manchen Teilen der letzte Ausweg, um Eltern zu werden, wenn man keine Kinder bekommen kann. Die letzte Chance, an die man sich noch klammert, weil man denkt, dass das die Freude im Leben bringt. Und viele sehen es genau als solche, wenn sie sich dafür entscheiden, zu adoptieren. Aber in der römischen Zeit, vor allem in Rom, war Adoption hoch angesehen. Und es hing nicht damit zusammen, dass ein Kinderwunsch da war oder andere Dinge. Hing eher damit zusammen, dass ein Mann oder ein Vater einen Sohn einfach adoptiert hat. Nehmen wir Justus. Justus hat einen Sohn und drei Töchter. Söhne waren in der damaligen Zeit wichtiger und wertvoller als Töchter. Allerdings ist Justus sehr unzufrieden mit seinem Sohn. Ja, Justus hat eine hohe politische Stellung. Sein Sohn, ja, entspricht einfach überhaupt nicht dem, was er sich wünscht, was er sich vorstellt. Also geht Justus auf die Straße und ihm fällt ein junger Mann in den Blick. Er sucht nach einem jungen Mann, der dem entspricht, wo er sein Geld, wo er seine Zeit investieren möchte, und er adoptiert ihn. Damit Justus diesen jungen Markus adoptieren kann, braucht er 7 angesehene Zeugen, die diese Adoption bestätigen. Ohne 7 angesehene Zeugen war die Adoption hinfällig. Hat er diese Zeugen gefunden und sie bezeugen diese Adoption, dann bedeutet das für Markus, dass er jede soziale, jede legale Beziehung zu seiner alten Familie abbricht, um so einen permanenten Platz in der Familie von Justus zu bekommen. Mit diesem Bruch und mit diesem Neuanfang sind sämtliche Verpflichtungen, die Markus vorher gehabt hätte, sämtliche Schulden, sämtliche Anklagen sind hinfällig, weil er nicht mehr zu dieser Familie gehört. Zusätzlich wird er seinen 9 Geschwistern zu 100% gleichgestellt. Zu 100% und gehört zu Justus' Familie wie sein eigenes Kind. Nun, dieses Beispiel zeigt, ja, dass die Römer vertraut waren mit der Adoption, weil sie es so oft gesehen haben, vielleicht selbst erlebt haben, wenn wir davon ausgehen und wissen, dass Gott das Törichte, das Einfache der Welt berufen hat. Vielleicht waren da welche dabei, die ihre Kinder durch Adoption abgegeben haben. Und den Vergleich, den Paulus hier also zieht mit dieser Sohnschaft, mit dieser Adoption, der leuchtet den Römern sofort ein und er ermutigt sie, da man in der Regel in eine höhere gesellschaftliche Schicht adoptiert wurde. Ja, aber nicht nur im Römischen Reich war Adoption bekannt, der Begriff Adoption, den kannten die Hebräer nicht, aber wir sehen auch im Alten Testament schon, dass verschiedene Leute adoptiert wurden, in andere Familien hineingenommen wurden. Behaltet dabei im Hinterkopf, dass Adoption immer was mit Liebe, mit Mitleid, mit Gnade und auch mit intimer Beziehung zu tun hat. Denn das Kind, das adoptiert wird, wird gleichgestellt mit dem Rest der Familie. Die erste Adoption, die wir in Gottes Wort finden, ist die Adoption von Mose. Hey, von Mose, ihr erinnert euch, dass er von der Tochter des Pharao aufgenommen wurde, weil sie Mitleid mit ihm hatte. Und somit wurde Mose quasi in die höchste gesellschaftliche Schicht katapultiert. Okay, vom Sklavenkind zum Königssohn. Ich meine, es war die Tochter vom Pharao und somit hat er eine sehr hohe Stellung bekommen am Königshof. Eine weitere Adoption oder Pflege findet ihr, wenn ihr die Geschichte von Esther anschaut. Mordechai war der Pflegevater von Esther. Ja, weil Esther keine Eltern mehr hatte. Und so hatte sie ihr Cousin auch aus gesetzlicher Verpflichtung heraus angenommen, unter seine Fittiche genommen, adoptiert, in Pflege genommen. Und dann gibt es noch eine Annahme, eine Adoption, die uns Sündern ins Haus Gottes vielleicht am ähnlichsten, am nächsten kommt. Das ist die Adoption von Mephiboset. Er ist der an den Füßen gelähmte Sohn Jonathans, der von David aufgenommen wird wie sein eigener Sohn, der mit David, dem König David, am Tisch sitzt. Und erstaunlich hieran ist, dass Jonathan nicht nur der beste Freund von David war, sondern dass Jonathan der Sohn Sauls war, der Davids größter Feind war. Und somit war Mephiboset in der Feindeslinie zu David. Er war sein Feind eigentlich, weil er ein Nachkomme Sauls war, aber Gott Saul das Königtum genommen hat und es David gegeben hat. Und David nimmt diesen Mann an wie seinen eigenen Sohn, wie seine eigene Familie, vom Feind zum Freund. Ein so hohes Privileg. Vom Feind zum Freund. Adoption. Der Geist bestätigt uns die Adoption dadurch, dass er uns leitet. Er bestätigt sie uns dadurch, dass wir vom Geist der Knechtschaft befreit werden. Ja, dass wir in Gottes Gegenwart stehen. Und Leute, wenn ihr mit ungläubigen Menschen redet, wenn du vielleicht selbst ungläubig bist und diesen Schritt noch nicht getan hast, dann stellt ihr schnell fest, dass sie mit Angst und Schrecken gefüllt sind. Dass sie ihr Leben in Angst und Schrecken leben. Vielleicht geben sie es nicht zu, aber sie haben Angst vor dem, was passieren könnte, wie es passieren könnte, wann es passieren könnte, wie es nach dem Tod weitergeht und so weiter. Wenn ihr in der ersten Stunde da wart, dann habt ihr das wunderbar gesehen in dem Film Taliabo. Wenn ihr nicht da wart, dann sporne ich euch an zur Gemeinschaft, okay? Dass ihr wisst, dass die erste Stunde sehr ermutigend ist und immer wieder ermutigend sein wird. Und heute haben wir gesehen, wie die Taliabo Angst hatten, wie sie sich gefürchtet hatten, wie sie Knechte waren, wie sie Sklaven waren unter diesen Dämonen, unter diesen Traditionen, unter diesen Schamanen und Heilern. Sie hatten Angst vor dem Tod. Sie haben geschrien nach dem, dass sie bitte noch nicht sterben müssen, dass ein Weg gefunden werden muss, der sie befreit. Die Knechtschaft oder die Sklaverei der Sünde bringt Angst und Schrecken immer mit sich, weil es ein ständiges Leben getrennt von Gott ist und zur Folge hat. Ein ständiges Leben, getrennt von Gott und seiner Führung. Die Söhne Gottes hingegen, die adoptierten Kinder Gottes, die haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es ist wie bei Mose, vom Sklaven in Angst, weil Mose war noch ein Baby, ja, aber vom Sklaven, die in der Regel dort in Ägypten in Angst gearbeitet haben, zum Königssohn im Überfluss. Wie bei Mephibosheth, vom Feind in Angst, Furcht, zum Freund in Freude und Dankbarkeit. Und so sind wir nicht nur adoptiert, sondern wir können uns auch noch sicher sein, dass wir adoptiert sind. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Geliebt, begnadigt, voller Mitleid und Erbarmen wurden wir durch den blutigen Tod von Jesus Christus, das Bezahlen unserer Schuld, unserer Sünde, in die Familie Gottes adoptiert. Wenn wir das bekennen, wir wurden neu geboren, der Schuldschein ist zerrissen. Unser altes Leben ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir müssen keine Angst mehr vor Gott, dem Richter, haben, sondern dürfen zu Gott, dem Vater, eine innige und tiefe Beziehung haben. Und wir dürfen zu ihm rufen, aber Vater. Und wenn ihr die Adoption im Römischen Reich mit unserer Adoption vergleicht, dann stellt ihr schnell fest, dass Gott uns auserwählt hat. So wie Justus Markus sich auserwählt hat, so hat Gott uns in seine Familie adoptiert. Nicht wir sind aus eigenen Stücken dorthin gekommen, sondern es ist Gottes Gnade, dass wir in seine Familie adoptiert sind. Dass er durch seinen Tod am Kreuz alle sozialen und gesetzlichen Verbindungen zur Sünde gelöst hat. Er hat sie uns vergeben. Dass der Lohn, der mit der Sünde einhergeht, der ewige Tod in der Hölle, getrennt von Gott, dass es ausgelöscht ist, weil wir in eine andere Familie gehören. Dass wir permanent zu seiner Familie gehören und dass uns niemand aus der Hand des liebenden Vaters reißen kann. Nur das, sondern dass wir auch noch Miterben sind. Miterben der Herrlichkeit, die an Christus und an uns geoffenbart wird. All diese Wahrheiten könnt ihr ebenfalls im Römerbrief in Kapitel 8 nachlesen. Leute, was uns erwartet, wenn wir Gottes Kinder sind, ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Seid ihr euch dessen bewusst? Seid ihr euch dessen bewusst, dass das der größte gesellschaftliche Sprung ist, wenn man es so vergleichen möchte, den irgendein Mensch nur machen kann, vom toten, verdorbenen, verdammten Sünder zum lebendigen, auserwählten, ausgesöhnten Kind? Was anderes, was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Leute, wir wurden geistlich lebendig gemacht. Wir wurden vom verdorbenen, verdammten Sünder zum auserwählten und ausgesöhnten Kind Gottes. Und das Tolle daran ist, dass wir dadurch auch untereinander Brüder und Schwestern sind, die sich an diese wunderbare Tatsache erinnern dürfen, die sich gegenseitig ermahnen dürfen, die sich gegenseitig ermutigen dürfen, trösten dürfen, die sich auf Gott hinweisen dürfen, auf unseren Vater. Wir uns gegenseitig zu Liebe und guten Werken anspornen dürfen. Und eine ähnliche Zusammenfassung dieser Sohnestellung, dieser Adoption, gibt Paulus im Brief an die Galater wieder. Da ist in Galater 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Jetzt hört, warum wir losgekauft wurden. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und jetzt macht Paulus hier ganz deutlich, welche Schritte es waren, die uns erlöst haben. Ja, so bist du also nicht mehr Knecht. Wir waren Sklaven der Sünde. Vor Gott, dem Richter, hätten wir erscheinen müssen, um die ewige Verdammnis entgegenzunehmen. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Du rufst aber Vater, ist so wunderbar. Wenn aber Sohn, dann ist die Konsequenz daraus, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Galater 4, Vers 4 bis 7. Wir wurden vom Knecht zum Sohn und dadurch, dass wir ein Sohn Gottes sind, eine Tochter Gottes, ja, werden wir zu Erben, weil wir 100% zur Familie Gottes gehören, mit allen Dingen, die dazugehören. Ist das nicht wunderbar? Und daran können wir uns erinnern, wenn wir uns Sorgen machen. Daran kannst du dich erinnern, wenn du verzweifelt bist. Erinnere dich daran, dass du den Geist Gottes in deinem Herzen hast. Der ruft, aber Vater, du vom Knecht zum Sohn, zum Erben geworden bist. Dass du in Gottes Gegenwart stehen kannst, ohne dass du verdammt wirst. Gott ist dein Vater und nicht dein Richter. So darfst du dich auch hier hinterfragen. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst, dass du Gottes Güte und Souveränität auf deiner Seite hast und nicht seine Verdammnis und seine Souveränität? Weil souverän ist er immer, heilig ist er immer. Gerecht ist er auch, weil er hat den Zorn, der uns galt, auf Jesus Christus abgewälzt und Christus hat dafür bezahlt. Der Geist bestätigt deine und meine Adoption. Er bestätigt sie durch seine gute Leitung. Er bestätigt sie dadurch, dass wir in Gottes Gegenwart stehen dürfen. Und er bestätigt sie drittens dadurch, dass wir große Gewissheit haben, die wir Kinder Gottes, derer wir Kinder Gottes uns bewusst sein können. Durch den Geist haben wir große Gewissheit. Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist das Zeugnis des in uns wohnenden Heiligen Geistes, dieses Siegel, das wir bekommen haben, dass er uns Freude, Liebe, Friede, Langmut, Geduld und Freundlichkeit gibt, ja, der uns Hoffnung in Hoffnungslosigkeit gibt und der uns Gewissheit gibt, weil der Heilige Geist selbst unser Zeuge ist. Justus brauchte 7 anerkannte Zeugen, um Markus adoptieren zu können. Was für ein großartiges Zeugnis ist der Heilige Geist für deine, für meine Adoption. Er übertrifft diese 7 Zeugen bei weitem, weil Gott selbst dein Zeuge ist. Ja, und wenn Gott ein Versprechen gibt und etwas schwört im Alten Testament, er schwört bei sich selbst, weil es nichts anderes gibt, was über ihm steht. Er bestätigt ein für mal unsere Adoption. Ein Kommentator noch einmal sagt hierzu, Zitat, wenn Gläubige von Liebe für Gott geprägt sind, wenn sie die Sünde hassen, die Welt ablehnen, die Wiederkunft Christi erwarten, andere Gläubige lieben, Gebetserhörungen erfahren, Wahrheit von Falschheit unterscheiden und sich danach sehnen, Christus ähnlicher zu werden, ist das Wirken des Heiligen Geistes bewiesen. Und diese Gläubigen haben ein Zeugnis, dass sie wirklich Kinder Gottes sind. Zitat Ende. Und das fasst dieses Zeugnis, diesen Zeugen, den wir haben, dass unser Geist mit Gottes Geist zusammen Zeugnis ablegt, wunderbar zusammen. Spiegelt sich das in deinem Leben wieder? Liebst du Gott von ganzem Herzen? Hast du die Sünde? Verabscheust du die Sünde? Wartest du auf Christus? Erlebst du Gebetserhörungen? Prüfst du alles? Daran kannst du dich messen. Der Geist legt Zeugnis über unsere, deine und meine Adoption ab. Und das, diese Gewissheit, die lässt uns ruhig werden. In Zeit von Leid, von Schwierigkeiten, in Umständen, die uns wie Riesenberge erscheinen. Situationen, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, das lässt uns ruhig werden, weil wir einen großen Gott haben, dessen Söhne wir sind und dessen Erben wir sind. Der Geist bestätigt unsere Adoption. Die Frage, die ich dir zum Schluss stellen möchte, ist, bist du adoptiert? Die Adoption ist ein so wunderbares Bild dessen, von dem, was Gott mit uns gemacht hat. Christus ist für dich gestorben, als du noch ein Sünder, ein Feind warst, um dir diese Sohnschaft, diese Adoption zu ermöglichen, diese Neugeburt, diese neue Schöpfung. Was haben wir gesehen? Durch den Geist werden wir gut geleitet. Das ist die erste Bestätigung als Söhne Gottes, dass wir durch den Geist geleitet werden. Das geschieht durch Erleuchtung. Er schließt uns Gottes Wort auf. Durch Heiligung, durch unser geistliches Wachstum. Studierst du Gottes Wort? Hast du Gemeinschaft mit Heiligen? Bist du beständig im Gebet? Glaubst du an Gottes Verheißung? Setzt du das im Gehorsam um, was der Herr möchte? Durch den Geist stehen wir in Gottes Gegenwart. Die zweite Bestätigung deiner Adoption. Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen, der es dir ermöglicht, in Frieden und Ruhe in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir wurden aus der Welt heraus adoptiert. Paulus spricht auch davon, dass wir losgekauft wurden von der Sklaverei der Sünde. Wir wurden aus dieser Welt heraus adoptiert, in der die Sünde mit all ihrer Macht herrscht. Und wir haben alle Privilegien, die man sich nur vorstellen kann, weil wir Gottes Kinder sind. Bist du dir dieser Ermutigung und dieses Trostes bewusst, wenn du über deine Stellung vor Gott nachdenkst? Ein immenser geistlicher Sprung, ein Lebendigwerden vom Tod zum Leben, ein fester, sicherer Platz in Gottes Familie. Durch den Geist haben wir große Gewissheit. Eine Adoption brauchte Zeugen. Der Heilige Geist ist dein Zeuge. Dein Zeuge, dass du ein Kind Gottes bist. Liebst du Gott? Liebst du deinen Nächsten? Siehst du den Geist in deinem Leben wirken? Dann bist du ein adoptiertes Kind Gottes. Wir könnten uns noch lange mit Römer 8 beschäftigen. In Vers 17 geht auch Paulus im Römerbrief auf das Erbe ein, das wir als adoptierte Kinder haben. Ist das nicht faszinierend? Wenn wir zu 100% zu Gottes Familie gehören, dann sind wir auch zu 100% Erbe dessen, was kommen wird. Wenn Christus dein Herr und Retter ist, wird das aber auch nicht ohne Leid geschehen. Ohne Leid in dieser Welt. Wir sagen es hier oft, dass wir keine Ahnung haben, was es bedeutet zu leiden. Was es bedeutet, für den Glauben an Christus sein Leben zu lassen. Wie viel größer muss diese Ermutigung für die vielen Christen damals in Rom gewesen sein, für die vielen Christen heute, die körperliche Verfolgung, Leid und Tod auf sich nehmen, weil sie Christus lieben? Was für eine Ermutigung muss es sein, dass sie Erben sind, wenn es für uns schon so eine Ermutigung ist? Wir dürfen uns diese Hoffnung vor Augen halten. Die Hoffnung, dass der Geist selbst Zeugnis zusammen mit unserem Geist abgibt, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Vom Feind zum Freund, vom Sünder zum Gerechten. Wir haben einen Vater und keinen Richter. Jemand, der uns in Barmherzigkeit und Liebe anstatt Zorn und Gericht begegnet, weil er diesen Preis gezahlt hat. Der Schuldschein ist zerrissen, die Sünde beglichen und wir sind seine Kinder. Deshalb lasst uns daran denken, dass wir nicht einen Geist der Sklaverei empfangen haben, dass wir uns wiederum fürchten müssten, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, Amen. Lass mich noch beten. Herr, und es ist so wunderbar, dass du uns leitest, dass wir vor dir stehen dürfen und dass du uns diese Gewissheit gibst, weil du uns errettet hast, weil du derjenige bist, der sein Leben gegeben hat, damit wir von Neuem geboren werden können, damit wir Teil deiner Familie sein können. Hab du Dank, dass wir diese Stellung erwarten dürfen, eines Tages in deiner Gegenwart zu stehen, eines Tages frei von dieser Gegenwart der Sünde zu sein. Hab du Dank, dass wir dieses Zeugnis jetzt schon haben, dass du uns von der Macht der Sünde befreit hast, Herr, dass wir danach trachten können, dir die Ehre zu geben, weil du uns erleuchtest und führst. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, auch in der kommenden Woche, dass wir darauf blicken, was du getan hast und dass wir deine Kinder sind, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft oder Sklaverei mehr haben, dass wir uns irgendwie fürchten müssen, sondern dass wir den Geist der Sohnschaft haben, dass wir gleichgestellt sind und zu deiner Familie gehören, Herr.